Und der liebe Albrecht wird heute über das gewaltige Thema, und es ist auch ein Geheimnis, ich freue mich sehr drauf, die Herausauferstehung der Toten. Zielausgerichteter Wandel aufgrund einer klaren Erwartung. Und dazu möchte ich ein paar Verse lesen aus dem Philipperbrief, Philipper 3 ab Vers 10. Um ihn, also Christus, zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich in irgendeiner Weise hingelangen möge zur Auferstehung oder Herausauferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christo Jesu ergriffen bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstrecken nach dem, was vorn ist. Jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach droben in Christo Jesu. So viele nun vollkommen sind, lasst uns also gesinnt sein. Und wenn ihr etwas anders gesinnt seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sind, lasst uns in denselben Fußstapfen oder Pfaden wandeln. Seid zusammen, meine Nachahmer, Brüder, und sehet hin auf die, welche also wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre und ihre Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße euch herzlich als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, so wie der Paulus die Gemeinde in Kolosse anschreibt, in Kapitel 3. Das sind die Bezeichnungen, die vorherrschend sind in seinen Briefen für die Glieder am Leibe des Christus. Ja, und wie wir auch am Anfang in dem Lied gehört haben, das Kreuz oder auch der Schandpfahl, an dem unser Herr hing, wo er selber hingegangen ist, sich durch nichts aufhalten lassen, das ist der Nullpunkt der Heilsgeschichte Gottes. Ab diesem Zeitpunkt laufen die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Ja. Bis zum Kreuz war noch kein Opfer da, noch kein Loskauf. Und am Kreuz ist der Totallosskauf aller Dinge, die je in irgendeiner Weise mit Sünde in Verbindung kamen, gemacht. Ja, und es muss nichts hinzugefügt werden. Der zweite Adam war auch der letzte und der hat es vollbracht für uns. Ja, wir wollen jetzt den Abschnitt aus Philipper 3, 10 bis 21 miteinander anschauen und das ist ja ein Abschnitt, der enthält einen Begriff, über den viel geredet wird, und wo es auch durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt. Das ist der Begriff der Herausauferstehung aus den Toten. Und Paulus hat diesen Begriff eingebettet in seinen eigenen Wandel, von dem er in diesen Versen auch spricht. In den Versen davor spricht er ja davon, wo er herkommt, aus der Gesetzeshaushaltung, aus dem Stamm Benjamin, beschnitten am achten Tage, der Totalpharisäer, wenn man so möchte, Und das, was er dort durchaus, noch in Unwissenheit in seinem Leben zuvor gelaufen ist, das hat er jetzt. Von dem spricht er, dass er das um Christi Willen für Kot achtet. Das heißt nicht, dass es Kot ist, aber er achtet es als für Kot im Vergleich zu dem Wissen um Christus Jesus, seinen Herrn. Und das ist schon ein Unterschied, ne? Weil Gott hat ja den Paulus bis dahin durchaus ja diesen Fehlweg gehen lassen. Und wir fragen uns, wie lange, warum musste das so sein? Und wir dürfen einfach sagen, damit der Paulus das wurde, was er geworden ist, durch die Gnade Gottes. Und so darf auch jeder unter uns, ja, wir kommen ja zu unterschiedlichen Zeiten zum Glauben gekommen. Manche schon als Kinder, ja, manche eben auch im Erwachsenenalter erst. Und vor allem die Letztgenannten, ja, die fragen sich ja, warum, Herr, muss ich so lange in der Irre rumgehen? Warum habe ich so viel Unsinn gemacht in meinem Leben? Warum hast du mich nicht früher geholt? Und da gibt es eine ähnliche Antwort, ja, wie die des Paulus. Und er sagt ja in diesem Abschnitt, wir sollen nicht zurücksehen. Ja, wir brauchen uns keinen Kopf machen, denn das, was war, ist vergangen. Es ist weg. Wir müssen uns damit nicht mehr quälen. Ja, heißt natürlich nicht, dass wir manchmal in der Vergangenheit Dinge betrachten und analysieren lernen mit Hilfe des Geistes Gottes, die so manche komische Verhaltensweisen in unserem jetzigen Leben auslösen. Ja. Und wenn man das macht, dann ist es gut und dann merkt man plötzlich, aha, ich bin deshalb so komisch, weil damals in meinem Leben das und das war. Und wenn ich das weiß, dann muss ich nicht mehr komisch reagieren in bestimmten Fällen, die durch bestimmte Schlüsselreize in unserem Leben immer wieder ausgelöst werden. Ja, der Abschnitt Vers 10 bis 21, der zerfällt in zwei Abschnitte. In den Versen 10 bis 14 kommt Paulus auf sein Sehnen nach der Herausauferstehung der Toten zu sprechen und seinem auf dieses Ziel hin ausgerichteten Laufen. Die Verse 15 bis 21 sind dann ein eindringlicher Aufruf an die Philipper, auch an uns, die wir diesen Brief heute haben, nach seinem Vorbild und auch nach dem Vorbild anderer Brüder, ja, Geschwister, auch Geschwister in unserem Leben, an denen wir uns ja ein Stück orientieren und wo wir sagen, so wie die, so wie der, so möchte ich auch wandeln. Ja, so war das damals auch. Seht auf uns, ja, wie wir wandeln, die ihr uns zum Vorbild habt. Und dieser Aufruf, der ist daran geknüpft, dass wir ein Bürgertum jetzt schon in den Himmeln haben, auf das wir zulaufen. Ja? Wir haben es schon, sind aber noch nicht dort. Das ist eigenartig, ja? Aber es ist nun so. Und deshalb sagt der Paulus, der zielklare Lauf besteht darin, dass ich nicht auf das Irdische sehe, also dass ich das Bürgertum in den Himmeln, das ich ja habe, dass ich das aus den Augen verliere, ja, sondern dass ich darauf ausgerichtet durch das jetzige Leben gehe. Das ist eigentlich ganz grob zusammengefasst, das, was Paulus uns hier in den Versen ab 10, besonders ab Vers 15 dann erläutert. Verse 10 bis 14, wenn man die konsequent durchdenkt, dann reden die einzig und allein von einem zielausgerichteten Leben, um dem Tode Christi in der Weise gleichgestaltet zu werden, dass wir nach Vers 11 eine Herausauferstehung, griechisch heißt das ex anastatis, aus der Menge der Toten erleben. So wie Christus eben 3 Tage, 3 Nächte in dem Bereich des Todes war und dann dort heraus auferstanden ist. Also geht es da um eine Verwandlung in die Geistleiblichkeit vor der Entrückung des Leibes Christi. Paulus nennt in Vers 14 diese Herausauferstehung der Toten den Kampfpreis der Berufung. Und dabei beachten wir, dem Tode Christi gleichgestaltet zu werden. Das bedeutet für Paulus nicht, dass er wie Christus gekreuzigt werden wollte, ja, um alles explizit nachzumachen, was der Herr Jesus vorgemacht hat, quasi eine Kopie seines Leidensweges. Darum geht es nicht, da ist der Paulus viel zu demütig, ja, dazu. Sondern es geht eben, wie gesagt, darum, dass wir durch einen konsequenten Wandel diese Herausauferstehung aus den Toten erleben können. Dass der Paulus das nicht von sich so gedacht hat, sehen wir schon daran, dass er sich als lebend noch zum Zeitpunkt der Entrückung betrachtete. Ja? Und das ging bis weit hinaus in seine letzten Briefe. Erst dort spricht er dann im 2. Timotheusbrief, seinem letzten, von der Tatsache, dass die Zeit seines Abscheidens gekommen sei. Ja, also da hat er nicht mehr die Erwartung, dass er lebend noch zur Entrückung kommt, sondern dass der Herr ihn praktisch übers Grab dahin führt, bis zu dem Zeitpunkt, wo alle Toten auferstehen. Dass wir andererseits natürlich mitleiden, dass das zu unserem Leben als Söhne und Töchter Gottes gehört, das ist natürlich klar. Wir leiden mit an den Christus für seinen Leib, ja, nicht für die Erlösung, sondern für seinen Leib. Jeder von unter uns leidet im Alltag auch Leiden des Christus. So beschreibt es Paulus in 2. Korinther 1, 5 bis 7. Und er spricht den Korinthern genau dasselbe Leiden für den Christus zu, wie das er auch erleidet. Ja, obwohl er einen ganz anderen Weg hatte als viele Korinther zum Beispiel. Und schließlich schreibt Paulus dem Timotheus, leide Trübsal zusammen mit dem Evangelium in der Kraft Gottes. Das heißt, wir leiden, weil das Evangelium des Christus leidet. Ja, die Konsequenz ist für uns, dass wir in Leiden kommen, wenn wir uns konsequent zum Evangelium des Christus bekennen und danach leben. Nach einem täglichen Leben, wie der Paulus das in den Versen 12 bis 14 beschreibt, würde beim Entschlafen in Christo das irdische Zelthaus, das wir ja tragen, das würde von oben her aufgelöst werden. Katalyo, sagt dazu der Grieche. Sie würden dann danach eine unbekannte Zeitspanne eben dann heraus aus den Toten auferstehen. Und so direkt von dem Bau aus Gott überkleidet werden, von dem der Paulus in 2. Korinther 5, Vers 1 spricht. Das möchte ich mal lesen. 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, das Zelthaus, wie es wörtlich heißt, von oben her aufgelöst wird, wir einen Bau von Gott, oder eigentlich heißt es wörtlich, aus Gott haben. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, ein äonisches in den Himmeln. Ein Haus, das die Äonen, das ist die Summe aller kosmischen Zeitabläufe, überdauert, weil es der Natur nach eben aus Gott ist. Ein Haus aus Gott, so wie wir aus Gott in Christo Jesu sind. Ja? Genau die gleiche Formulierung. Nach Vers 12 sieht Paulus, obwohl er sich in einer persönlichen Herausauferstehung gar noch nicht sicher ist, ja, er trachtet danach. Ja. Er sieht sich aber genau dazu von Christus ergriffen. Und wenn wir den Vers 12 jetzt etwas konsequenter übersetzt lesen, dann lautet er so, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon zum Ziel gebracht worden sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Und jetzt heißt es konsequent übersetzt, wozu ich auch von Christus ergriffen bin. Eben genau die Herausauferstehung der Toten in Vers 11 zu erlangen. Der Paulus sagt, wozu ich ergriffen bin. Ja. Und das ist das Kostbare an diesem Vers. Der Vers 14, die in Vers 14 genannte Kampfpreis oder Krone der Berufung kann aus dem Kontext der Verse 10 bis 16 nur die Herausauferstehung aus den Toten von Vers 11 sein. Wenn man da anderes hineinlesen würde, dann würde ich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, das sage ich ganz offen, ja, dann würde ich das als unredlich empfinden. Ja. Der Paulus spricht von der Herausauferstehung der Toten und sagt, das sei der Kampfpreis der Berufung. Wenn ich jetzt aus anderen Stellen, ja, wo wir ähnliche Sachen lesen, dass wir was bekommen, ja, wenn ich das da alles reinlesen wollte in diesen Textzusammenhang, dann empfinde ich das als unredlich, weil er hier ja nicht so eine Allgemeinaussage macht. Also wir kriegen einmal einen riesigen Preis, ja, und den definiert er gar nicht. Aber hier definiert er exakt, was der Preis ist, nämlich die Herausauferstehung der Toten. Und deshalb muss ich jetzt das einfach so annehmen, auch wenn ich mit dem Vorgang ja gedanklich meine Schwierigkeiten habe, ja, weil ich mir es nicht vorstellen kann. Und wir wissen ja, dass in den Texten, wo Paulus von der Entrückung spricht, ja, der von allen in Christo Entschlafenen spricht. Ja. Und deshalb haben auch verschiedene Brüder an der Stelle eine unterschiedliche Auffassung bekommen. Ja. Und das dürfen wir ruhig auch stehen lassen. Wir schlagen uns nicht gegenseitig dann die entsprechenden Worte um die Ohren. Das brauchen wir nicht. Ja. Es kostet viel zu viel Kraft, die wir für wichtigere Sachen brauchen. Eine andere Referenz auf denselben Kampfpreis. Und dort ist es jetzt so, dass er diesen Kampfpreis dort nicht spezifiziert. Er sagt also nicht in dem Text, den ich jetzt lese, was er darunter versteht. Und deshalb lese ich jetzt auch mal diesen längeren Abschnitt in Kolosser 2, 16 bis 23. Da sagt Paulus, so richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder Ansehung eines Festes oder von Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schattenriss der zukünftigen Dinge sind. Der Körper aber, der den Schatten wirft, in Klammer, ja, ist Christi. Lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er gesehen hat. Das Nicht, das in manchen Übersetzungen steht, steht in wichtigen Handschriften gar nicht da. Also da gibt es Leute, die behaupten, sie hätten was gesehen, ja, und nach dessen müssten sie wandeln. Und der Paulus sagt uns, wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Vertrauen auf das Evangelium. Also, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er gesehen hat. In eitler Weise aufgeblasen von dem Sinne seines Fleisches. Also letztlich geht es hier um einen irdischen Wandel, der fromm getarnt ist. Ja? Und nicht festhalten das Haupt, aus welchem der ganze Leib durch die Gelenke und Bande Darreichung empfangend und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Möchte ich mal ein Bild machen, wenn ich mich jetzt an meinem Herrn mit beiden Händen festhalte. Und genau das soll ich ja tun im Bilde. Wenn ich jetzt eine religiöse Handlung machen will, dann muss ich mindestens eine Hand wegnehmen, um dann irgendwas Religiöses zu tun. Ja? Aber der Herr sagt, der Paulus sagt, wir sollen uns an dem Herrn alleine halten. Und an dem, was er für uns gemacht hat. Und nicht nebenher noch irgendwas tun, was fromm aussieht, aber was letztlich ein Beitrag wäre zu dem, was der Herr bereits vollbracht hat. Und jetzt geht es weiter in Vers 20. Weil ihr oder da ihr zusammen mit Christo, und jetzt heißt es wörtlich, weg von den Elementen des Kosmos gestorben seid. Oder von den Elementen des Kosmos weggestorben seid, ja, also tot seid allen Elementen dieses Kosmos, auch den religiösen und frommen. Warum lasst ihr euch Dogmen oder Satzungen auflegen, als lebtet ihr noch in diesem Kosmos? Berühre nicht, betaste nicht, koste nicht. Dinge, welche alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind. Und jetzt kommt es nach den Geboten und Lehren der Menschen. Ja, das sind ja dann fromme Menschen, die uns meinen, du musst jetzt zum Beispiel, früher hat man gesagt, du musst ins Kloster gehen, damit du dem Herrn möglichst nahe kommst. Und all das irdische Zeug dann weg ist. Aber wer ins Kloster geht, der wird merken, dass der alte Mensch halt dort mit ins Kloster geht und dass dann womöglich weniger Angriffe von außen als von innen kommen, ja, wie der Paulus sich mal ausdrückt. Ja, weggestorben. Dinge zur Zerstörung durch den Gebrauch nach den Geboten und Lehren der Menschen, welche zwar einen Schein von Weisheit haben, und jetzt kommt's wieder, in eigenwilligem Gottesdienst und in durchaus in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, Kasteiung und ähnliches, und nicht in einer gewissen Ehre. Und jetzt kommt leider, ja, und auch konsequent gedacht von Paulus, zur Befriedigung des Fleisches. Es gibt ja auch nicht nur das böse aussehende Fleisch, sondern es gibt auch frommes Fleisch. Es sieht schön getarnt aus, aber es ist letztlich eben Fleisch. Und genau das möchte der Herr nicht, dass wir dem Fleisch nach leben. Und das ist eine Seite der Abweichung, ja. Und die andere, genauso betrübliche Seite, die beklagt dann Paulus in Vers 18 und 19, wo wir mal dann noch drankommen. Jetzt wollen wir kurz fragen, was meint denn der Paulus ganz sicher nicht mit Herausauferstehung der Toten in unserem Kontext, in den Versen 10 bis 14. Und wir werden feststellen, das sind Dinge, die wir bereits haben. Ja. Wir können gleich da im Kapitel 3 beginnen, indem wir auf die Verse 20 und 21 sehen, wo davon die Rede ist, dass unser Bürgertum jetzt schon in den Himmeln ist. Unser Leben zusammen mit Christus in Gott verborgen ist. Kolosser 4, Vers 3, da steht keine Bedingung, das steht nicht da. Du hast erst ein Bürgertum im Himmel, wenn du mindestens 20 Jahre fromm gelebt hast. Das wäre jetzt sowas, ja. Oder du hast eine Leiter mit 20 Sprossen und du musst die 19 selber laufen und dann streckt dir Gott für die letzte Stufe quasi noch die Hand entgegen. Das ist so eine Denke, ja, die wir in allen Religionen finden. Ja, und genau das zählt ja vor unserem Herrn nicht. Also das Bürgertum, das haben wir, unabhängig von unserem Wandel. Wir sind auch geboren, wir sind neu gezeugt, wir sind in Christo, ohne eigenes Zutun. Wir können natürlich, wie Paulus die Korinther einmal ermahnt, ich muss euch noch Unmündige, aber in Christo nennen. Das heißt, ihr seid, obwohl ihr eigentlich, wie der Hebräerbriefschreiber sagt, ihr müsstet eigentlich schon Lehrer geworden sein, aber ihr seid noch unmündig oder gar wieder Unmündige geworden. Und man muss euch wieder um Milch einflößen wie einem Säugling. Das sind natürlich ganz unnatürliche Entwicklungen, die ändern aber an dem Status, auserwählt durch Gott, geheiligt und geliebt zu sein, überhaupt nichts. Obwohl das betrübliche Entwicklungen sind. Und das müssen wir richtig unterscheiden. Dann haben wir etwa in Philipper 1, Vers 21 bis 23, die Aussage von Paulus, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleische mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert oder der Frucht aus der Arbeit wert. Und was ich erwählen soll, tue ich nicht kund. Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und zusammen mit Christus zu sein. Denn es ist bei weitem besser. Und der Paulus sagt hier nicht, ich habe Lust abzuscheiden und weil ich besonders gut gelaufen bin, werde ich dann beim Herrn sein. Versteht ihr? Sondern es heißt, abscheiden, zusammen mit dem Herrn sein. In welchem Zustand auch immer, was er hier nicht beschreibt. Das ist aber eine Zusage, die jeder Heilige, jeder Auserwählte, jeder Geliebte Gottes hat. Ja, ohne dass daran ein Wandel geknüpft wäre. Ja. Auch von der Entrückung steht einfach da, dass wenn die stattfindet, dass dann die Toten oder die in Christo Entschlafenen einfach auferstehen und die dann noch leben. Ja? Und wenn sie gerade dabei sind, einen Unsinn zu machen, ja, die werden trotzdem entrückt. Ja, da steht keine Bedingung da, sondern einfach, wer zum Leib des Christus gehört, der kommt mit. Ja? Das schlimmste Beispiel ist ja der Bruder, der in 1. Korinther 5 die Frau seines Vaters hatte. Was sagt der Paulus? Den musste ich dem Satan übergeben, so, ja, damit das Fleisch gerichtet wird. Und wenn der nicht umkehrt, ja, dann passiert es so, dass am Tage des Herrn nur das von Christus gelegte Fundament übrig bleibt. Will das jemand unter uns? Ich glaube nicht. Ja. Und dann haben wir grundsätzlich die Auferstehung der Toten, die alle Leibesglieder haben, dass sie nämlich einen Geistleib bekommen. Ich lese einfach die Verse nochmal vor in 1. Korinther 15, Vers 42, wo Paulus allgemein zur Auferstehung Folgendes sagt. Also ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein seelischer Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen seelischen Leib gibt, dann gibt es auch einen geistigen. Und da steht wieder nicht dazwischen, wenn es einen seelischen Leib gibt und der dann richtig läuft, dann gibt es einen geistigen Leib. Versteht ihr? Das wäre Religion. Und genau das gilt für alle Glaubenden, unabhängig, wie gut oder schlecht sie gelaufen sind in ihrem Glaubensleben. Ja? Und das dürfen wir festhalten, da dürfen wir uns drüber freuen. Und darf ich sagen, Herr, du siehst, ich betrübe dich so oft und ich freue mich auf die Zeit, wenn ich das mal nicht mehr mache. Ja, weil ich werde den Herrn betrüben, solange ich hier unten bin. Das muss ich auch nüchtern sehen. Und es ist auch wichtig, dass man jungen Gotteskindern vor allem das mitgibt, dass wenn sie sagen, ach, ich weiß gar nicht so recht, ob ich dem Herrn tauglich genug bin, dann muss ich ihm sagen, okay, das ist ja gut, wenn du das fühlst, das hat aber nichts mit deinem Gefühl zu tun. Du bist heilig, geliebt und auserwählt. Und jetzt rechne damit, du musst nicht mehr sündigen. Du kannst es zwar noch, aber du kannst lernen, von 10 Schritten 9-mal zu fallen, zu 10 Schritten laufen und noch einmal zu fallen. Versteht ihr? Die geistliche Entwicklung. Aber der Zustand, den wir in Christo haben, das Fundament, ist davon unberührt. Und auch die Verheißungen, die sich auf dieses Fundament beziehen. Und das ist genau so eine in 1. Korinther 15, was wir eben lasen. Und da steht ja noch was ganz Gewaltiges. Wer also irgendeinen seelischen Leib hat, den haben ja alle. Die bekommen auch einen geistigen. Ja? Dazwischen liegt halt die Zeit, die Gott ja äonenlang vorbereitet hat, damit die Geschöpfe nacheinander zu ihm finden dürfen. Ja? Aber das Ergebnis ist für beide gleich kostbar. Was wir in den Versen auch haben, das möchte ich doch noch betonen, wenn der Paulus sagt hier, es wird gesät ein seelischer Leib und auferweckt ein geistiger, dann lesen wir in Vers 46, das Geistige war nicht zuerst, sondern das Seelische, das Natürliche. Das heißt, der Zustand, den wir jetzt haben, der ist von Gott so gewollt. Und den dürfen wir nicht gering achten. Ja, es gab ja philosophische Richtungen bei den Griechen schon, die sagten, ja, also alles, was mit Leib und Seele zu tun hat, ist ja negativ. Wir wollen uns in hochgeistlichen Gedankengängen üben, ja, also praktisch abheben. Ja, und wir finden es ja auch bei manchen Gotteskindern, die haben das Gefühl, wenn sie total abgeschieden leben und sich kasteien bis weiß nicht wohin, dass sie dann geistlicher wären als andere, die noch mitten im Leben stehen müssen. Ja. Und in Thessalonich gab es ja auch Geschwister, die haben gesagt, ah, das ist ja toll, was der Paulus uns hier verkündigt hat, dass bald die Entrückung stattfindet. Also hocke ich mich hin und warte einfach, bis sie stattfindet. Und was musste Paulus denen schreiben im 2. Thessalonicher Brief? Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ja? Und er sagt sogar, wenn jemand den Anordnungen, die wir euch gepredigt und in diesem Brief geschrieben haben, nicht befolgt, so habt keinen Umgang mit ihm. Ja? Achtet ihn zwar nicht als einen Feind, beachtet ihn weiter als einen Bruder, aber keinen Umgang, so lange, bis der normal wird und wieder zu arbeiten anfängt. Ja? Also, der Paulus ist hier sehr, sehr nüchtern. Er geht sogar so weit, dass er im Vers 12 dort sagt, dass wir ein abgeschiedenes Leben leben sollen. Jeder soll mit seinen eigenen Händen arbeiten, damit man keinen Bedarf von außen hat. Ja, wir sehen, das können wir natürlich nicht total umsetzen. Wir haben alle Abhängigkeiten hier unten. Aber der Paulus meint, die Gemeinde soll so autark wie möglich von irdischen Dingen leben. Und das anstreben. Ja, und wie kann ich zum Beispiel von meinem Einkommen was weggeben, wenn ich nicht Überfluss habe? Das heißt, der Paulus sagt hier auch nichts anderes. Ich muss ja auch Gewinn machen. Also was übrig haben für bedürftige Geschwister, für die Gemeinde und so weiter. Und es erfordert Arbeit. Und das ist auch manchmal Knochenarbeit. Und das, der Herr will, dass wir so leben. Hat nicht der Paulus das vorgemacht? Ja? Wie konnte er in seinem eigenen gemieteten Haus leben, 2 Jahre lang in Rom, wenn er nicht Geld auf der Kante gehabt hätte? Hat er auch von Geschwistern bekommen, aber er hat selber gearbeitet. Korinth, das Erste, was er gemacht hat, hat gearbeitet bei den Zeltmachern Aquila und Priscilla. Ja? Und dann ist er in die Synagoge gegangen und hat gepredigt. Aber er hat angefangen zu arbeiten. Ja? Und deshalb ist es wichtig, gerade auch für unsere jungen Geschwister, dass man denen sagt, Leute, ihr macht eure Ausbildung, ihr guckt, dass ihr die Besten seid, ihr lernt einen Beruf und arbeitet nicht nur nach dem Prinzip Dienst nach Vorschrift, sondern versucht, dass ihr wirklich ja, vorne dran seid, ja, und wirklich eure Sachen besser macht, womöglich als andere. Warum? Um des Zeugnisses willen. Ja. Weil wir sind ja von unseren Auffassungen her eher schräg und gestrige und ganz rechte heutzutage. Ja. Und wenn ich jetzt aber meine Arbeit gut mache, dann fällt ein Vorwurf in dieser Richtung weg. Da können Sie zwar sagen, ja, der ist ja von gestern oder spinnt oder sonst was, aber wenn ich dem was sage, was er machen soll, dann macht er mehr als gefragt. Ja. Das sind so Punkte, die eben in den Anweisungen des Paulus stecken. In dem zweiten Abschnitt jetzt, Vers 15 bis 21, da haben wir einen eindringlichen Aufruf, eben als Himmelsbürger zielausgerichtet zu leben, weil wir eine große Erwartung haben, eben unter anderem die, von der Peter Paulus in unseren Versen geredet hat, in den Versen 10 bis 14. Kolosser 3, Vers 1 bis 3 finden wir Ähnliches. Weil ihr nun oder wenn ihr nun zusammen mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen zusammen mit dem Christus in Gott. Ja, hier auch der Unterschied zwischen Tatsache und dem Aufruf, jetzt entsprechend dieser Tatsache zu leben. Und in Vers 15a in unserem Text sagt Paulus, so viele nun zielausgerichtet sind, die sollen also gesinnt sein und so handeln, wie er in Vers 14 sagt. Ich lese es noch einmal vor, Vers 14. Brüder, Vers 13 noch, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Und es ist doch kostbar, eine Ermutigung für jeden, der das liest. Ja, der sieht, der Paulus betrachtet sich nicht schon halb entrückt. Ja, er ist hier unten noch und ihm ist auch dieser Kampfpreis der Berufung, der Herausauferstehung aus den Toten noch nicht sicher. Obwohl er ganz genau weiß, ich werde auferstehen, ich werde entrückt werden, egal ob ich übers Grab gehe oder es lebend erlebe hier. Ja? Und trotzdem versucht er, ja, möglichst in keiner Form sich an das Irdische zu binden und binden zu lassen. Und darum geht es ja auch in unserem Leben. Er sagt, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo. Und er sieht sich selber nach Vers 12 dazu auch vom Herrn ergriffen worden zu sein. Ja? Der Herr hat also ergriffen, ein solches Leben zu führen. Und jetzt kommt es ja auf den an, der das Leben führt. Lässt er sich ja dieser Bestimmung gemäß, will er dieser Bestimmung gemäß leben, ja, oder will er sich allen möglichen Dingen noch hingeben, die dazu wenig hilfreich sind in unserem Alltag? So viele nun zielausgerichtet sind, heißt es da, lasst uns so gesinnt sein, so wie Paulus eben beschreibt. Und jetzt kommt wieder was Kostbares. In dem Vers 15b räumt Paulus ein, und das ist sehr kostbar, ermahnend und ermutigend, indem er in Vers 15b weiterfährt. Und wenn ihr, in Klammer noch, etwas anders gesinnt seid, und jetzt sagt er nicht, dann werdet ihr verdammt werden, nein, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Ja, er räumt also ein, dass nicht alle Gotteskinder in gleicher Art zielausgerichtet leben. Aus welchen Gründen auch immer. Und er sagt, ihm ist es klar und er lebt so. Und wenn jemand noch nicht so lebt, dann möge es Gott ihm offenbaren. Ja. Paulus wusste ja auch vor Damaskus nicht, dass er verkehrt läuft. Ja? Und er wusste sicher auch manche Gedankengänge, die er unter dem Pharisäertum gelernt hat, im Laufe seines eigenen geistlichen Wachstums ablegen. Ja? Er schreibt zum Beispiel den Korinthern, er musste durch die Führung dort in Asien so schlimm drankommen, dass er am Leben verzweifelt ist. Und er gibt auch ganz genau den Grund an, damit unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre. Also war der Paulus durchaus in Gefahr, auch die Brüder, die in diese Not gekommen waren, lässt es mal durch in 2. Korinther 1, musste der Herr eine Führung zulassen, dass er praktisch an den absoluten Nullpunkt gekommen ist. Weil die Gefahr bestand, dass er auf sich selber vertraut. Und dann hat er gemerkt, Moment mal, ich muss komplett auf meinen Gott vertrauen. In dieser Situation natürlich, dort, von der er beschreibt in Asien. Und jetzt verurteilt er die Geschwister nicht, sondern er sagt, wenn ihr etwas anders gesinnt seid als ich jetzt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Er verurteilt sie nicht, ja. sondern er drängt sie geistlich vorwärts, indem er in den Versen 16 und 17 sagt, doch wozu wir gelangt sind, lasst uns nach demselben Maßstab, und jetzt könnte man es eigentlich marschieren sagen, ja, das ist sozusagen einen vorgegebenen Pfad laufen, wo man weder links noch rechts abweichen kann. So ist der griechische Begriff am besten zu formulieren. Ja? Also einen festen Pfad, den der Herr vorgibt, ohne Abweichung zu laufen. Und 17 sagt er, und das ist jetzt wieder leider in den Übersetzungen meistens verkorkst, überall, wenn da seid und eine Ermahnung kommt, dann dürft ihr lesen, werdet. Da heißt es wörtlich, werdet zusammen, also mit anderen Geschwistern, meine Nachahmer Brüder, und sehet hin auf die, welche also umhergehen oder wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und da ist schon die Frage, wen nehme ich mir zum Vorbild? Nehme ich irgendein Idol zum Vorbild in der Welt, ja, so wie der Schauspieler oder wie der Chef oder so, so will ich jetzt auch werden. Oder nehme ich mir Geschwister vor, an denen ich sehe, dass sie mit beiden Füßen im Alltag auf der Erde noch stehen und trotzdem auf den Christus ausgerichtet leben. Ja. Darum geht's. Werdet zusammen meine Nachahmer. Vorbilder sind er in diesem Text, Timotheus und Epaphroditus, von dem er auch in dem Brief schreibt, der ja einer der Philipper war, und andere Geschwister in Christo. Dabei bedenken wir, Vorbilder im Sinne des Evangeliums sind nie fertig und vollkommen in einem absoluten Sinn. Ja? Warum, wenn ich jetzt zum Beispiel total vollkommen wäre, ja, dann würdet ihr vielleicht sagen, naja, das ist ja schön, aber das nützt mir nichts. Der ist ja so vollkommen, der hat ja gar kein Verständnis mehr für mich. Wenn ich dem jetzt irgendeine Frage mit meinem Alltag komme, die er längst überwunden hat, da denkt er wohl, ja, wo ist denn der geblieben? Ja, ist ja noch ganz da unten. Wenn aber jemand als Vorbild funktioniert, dann sieht man den Fehler machen und dann, wie der aus dem Problem wieder rauskommt. Ja? Der David kann im Psalm 51 sagen, nun lehre ich die Sünder, Entschuldigung. Mir ist gerade weggegangen, jetzt muss ich es aufschlagen. Psalm 51. Ihr seht, ich bin nicht vollkommen. Ich wollte gerade einen Vers zitieren und es hat nicht geklappt. Deshalb besser nachschlagen. Aber das ist so ein Fall, ja? Man muss nicht alles wissen. Es ist gut, wenn man weiß, wo es steht. Lehren will ich, Vers 13 in Psalm 51 oder 14, je nach Übersetzung, lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren. Ich würde mir ja sagen, Herr David, was willst du, die Sünder lehren? Du hast ja gerade die absoluten Sünden begangen, du hast jemanden umbringen lassen, ja, durch Dritte, du hast eine Frau. Du hast dir einfach eine Frau genommen, die glücklich verheiratet war. Ja, und jetzt? Aber Gott hat den David so weit gebracht, dass er jetzt lernen konnte, wie komme ich jetzt aus diesem sündigen Zustand wieder zu einem geklärten Verhältnis zu meinem Gott. Und dieser Prozess, den er dadurch laufen hat, den kann er einem anderen Sünder mitteilen. Und dann begibt er sich auf die Ebene des anderen. Ja? Also der Vorbild ist, der ist mitten unter denen er Vorbild ist, nicht zwei Treppen höher. Ja? Und genau so sieht sich ja auch der Paulus in unserem Text. Der Petrus. Der Petrus ist in der Beziehung ein großes Vorbild. Da lese ich gleich ein paar Verse. Ich möchte nur den Merksatz noch einmal zu Ende bringen. Vorbilder im Sinne des Evangeliums Gottes sind nie fertig und vollkommen in einem absoluten Sinn, sondern solche, die zielausgerichtet unterwegs sind, ob sie noch Unmündige in Christo oder bereits Richtung Väter und Mütter in Christo geworden sind. Ja, ein 1000-Meter-Läufer zum Beispiel, der nützt nichts, wenn er die letzten 30 Meter super läuft. Der muss schon richtig starten und jeder Meter auf den 1000, der muss zielausgerichtet gelaufen werden. Ja, der kann nicht unterwegs noch eine Wurst essen und dann weiterlaufen wollen. Das wird nicht tun. Ja, versteht ihr, was wir meinen? Also er ist noch unterwegs und erst am Ziel ist er vollkommen. Ja, aber dazwischen läuft er vollkommen. Und das ist das, was der Paulus hier in dem Text anspricht. Vollkommen laufen. Absolut noch unmündig sein, womöglich in Christo gerade zum Glauben gekommen und trotzdem bereits vollkommen laufen. Ja, das funktioniert nach dem Wort des Paulus hier. Petrus sagt ganz kostbar, und wenn ihr euch den Petrus in den Evangelien mal vorstellt, wie der da war, den Herrn zum Beispiel vom Leiden abhalten wollte und so weiter. Er schreibt den Ältesten, 1. Petrus 5, 1 bis 3, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste. Versteht ihr? Er hätte ja sagen können, ich bin der Oberälteste. Hätte er auch mit einer gewissen Berechtigung sagen können. Er hat es nicht gesagt. Warum? Weil er die Brüder mitnehmen wollte. Er hat sich auf Augenhöhe mit denen begeben und dann konnte er auch ermahnen. Als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Er sagt weiter, Vers 2, hüte die Herde Gottes, die unter euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führet, sondern freiwillig, nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer oder wie über Besitz, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Da steht nicht seid, sondern werdet. Ja? Und genau das Werden des Vorbilds hilft dem, der das Vorbild sich vorstellt und sagt, so will ich sein wie der oder wie die in Christo. In den Korinthern schreibt er in 1. Korinther 11, Vers 1, könnt ihr wieder das erste Wort gleich durchstreichen, werdet meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi, in Klammer, Nachahmer werde. Ja? Dass er das Werden zwar nicht ausspricht, können wir aber aus Philipper 3 sozusagen da eintragen, weil dort sagt er, ich bin noch nicht ans Ziel gekommen, ich bin noch unterwegs und ich übe mich, indem ich nicht zurücksehe, sondern vorwärts aufs Ziel. Und daran sehen wir, dass auch er ein Nachahmer Christi am Werden ist. Ja? Und jetzt kommt der Paulus in den nächsten Versen noch auf Betrübliches zu sprechen. Und dabei geht es nicht um ein noch etwas anders gesinnt sein, wie in Vers 16, sondern eben um handfeste Fehlentwicklungen. Der Paulus sagt hier, denn, und hier ist es der Gegensatz auf das Vorhergesagte bezogen, viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Und das ist das Problem hier. Es gibt eben Gotteskinder, die sind noch sehr am Fleisch orientiert. Ja? Und da kann man eigentlich nichts anderes tun, als denen bewusst als Vorbild vorzuleben. Und sie gegebenenfalls vorsichtig zu ermahnen und viel im Gebet zu verbringen für die Geschwister, damit sie einen anderen Blickwinkel in ihrem Leben bekommen. Und natürlich muss man auch den verkehrten Wandel nicht gutheißen. Ja? Aber ich muss nicht jeden Tag auf so jemand eindreschen, du läufst falsch, du läufst falsch, du läufst falsch. Das bringt nichts. Ja? Man muss warten, bis der Herr die Erkenntnis in so einem Menschen heranreifen lässt. Der Paulus nennt jetzt da verschiedene Fehlentwicklungen und erfasst dann in Vers 19b diese Gesinnung der Feinde des Kreuzes Christi zusammen mit deren Denken auf das Irdische gerichtet ist. Das heißt, wenn ich nicht auf das Ziel ausgerichtet bin, dann brauche ich ja trotzdem eine Orientierung. Also kein Mensch kann völlig in der Desorientierung leben. Ja? Es gibt zwar Leute, die sind dann krank, die muss man dann unter Umständen auch der Gesellschaft entziehen und eine geschlossene Anstalt bringen. Ja? Also jetzt, bitte versteht es nicht als Abwertung, sondern das ist einfach so. So bis die Orientierung wieder stattfindet und erst dann kann man die wieder auf das Normale loslassen. Paulus sagt zum Beispiel über Demas in 2. Timotheus 4, Vers 9 und 10, befleißige dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Äon liebgewonnen hat. Ja? Obwohl er so lange mit Paulus im Dienst war, ist er irgendwie aus irgendwelchen Gründen, die der Paulus nicht nennt, einfach abgebogen und hat den gegenwärtigen Zeitlauf liebgewonnen. Der Paulus hat nicht geschrieben, er habe Christus weggeworfen, ja, sondern der gegenwärtige Äon, der bestand zum Beispiel auch darin, dass solche Geschwister wieder ins Judentum abgesackt sind, ja, dass sie plötzlich wieder angefangen haben, Gesetze zu halten und sonstige Sachen. Oder dass sie sich der Philosophie geöffnet haben, wie der Paulus in Kolosser 2, Vers 8, die Kolosser warnte, indem er dort sagt, lasst niemand euch als Beute wegführen durch die Philosophie oder durch eine Ideologie heutzutage, da gibt es ja tausend Sachen vom Klimawahn angefangen bis sonstiges, brauche ich gar nicht aufzuzählen. Und das Kostbare ist, wenn wir das mal zusammenfassen, wir müssen uns hier unten bewegen, wir müssen, das sagt der Paulus auch, und es ist eben Teil des Spannungsfeldes, jeder muss arbeiten, um zu essen. Und das bedeutet, er muss sich ein Stück mit dem, was hier unten ist, auch ein Stück identifizieren, aber nur solange es darum geht, dass er essen kann. Aber er kann trotzdem auf das Ziel ausgerichtet leben. Ja? Das heißt, im Betrieb arbeite ich für die Ziele des Betriebes zu 100% mit, obwohl ich ganz genau weiß, was ich da mache, ist 99,9% fürs Feuer. Das wird untergehen. Ja? Und trotzdem darf der Arbeitgeber zum Beispiel merken, dass meine Kraft nicht 100% dem Betrieb gilt. Ja, ich habe oft auch, wenn es um Termine ging, habe ich eben gesagt, also wenn es irgendwie geht, könnte man den Termin an dem und dem Zeitpunkt machen, weil da habe ich einen Dienst in der Gemeinde. Ja, weil das kann ich nicht bei jedem machen, was der mir sagt, aber es gibt einfach Grenzen, wo ich sage, hey, das geht nicht. Und so habe ich auch in meinen Kalender im Arbeitsplatz habe ich Freitag ab 3 Uhr gesperrt. Keine Besprechung möglich. Und wenn es jemand probiert hat, dann habe ich gesagt, wie wichtig ist das? Muss ich dabei sein? Und wenn der sagt, ja, das geht nicht anders, dann habe ich trotzdem den Termin gemacht. Ja, und sonst ging es eben anders. Also man kann auch an der Beziehung kann man das einrichten. Und ich habe sehr oft in vielen Fällen erlebt, dass der Herr, wenn ich mit so einer Vorgesinnung mein Leben einrichte, dass er mir den Rücken frei hält. Ja? Ich muss da oft geschäftlich weg und bin erst am Freitagabend 200 Kilometer von einem anderen Standort heimgefahren und musste abends freitags eine Stunde halten. Der Herr hat die Autobahn so beschaffen, dass ich das geschafft habe. Ja? Bin nachher zwar halbtot umgefallen, aber ich durfte den Dienst tun. Ja, obwohl, menschlich gesprochen, hätte ich eher gesagt, jetzt fahre ich heim und lege mich ins Bett. Ja. Das ist so ein Beispiel, verzeiht, aus meinem eigenen Leben. Und ihr habt ja alle ihre eigenen Beispiele dazu. Wichtig ist die Vorgesinnung, die der Paulus hier in unseren Versen dokumentiert. Ausrichten auf ihn und dann regelt der Herr die anderen Dinge. Ja. Und da kann ich ja auch ohne Ängste leben. Also du und ich können alle Entscheidungen, die Gedankenwelt, die Gesinnung, den Rahmen des Denkens, das wir haben, am Ziel ausrichten, lernen. Ja, das müssen wir ja auch lernen. Das kann man nicht von heute auf morgen, aber der Herr schenkt es, wenn ich es will und wenn ich den Herrn darum bitte, dann wird er das geben. Und dann kann er auch ein maximales Maß an Zeugnis aus unserem Leben herausbringen. Darum geht es ja auch, an die unsichtbare Welt zuerst und auch den Menschen gegenüber. Ja, so viel zu diesem Text. Ich möchte noch beten. Ja, treuer Vater, hab Dank, dass du uns in diesem Abschnitt auch etwas gegeben hast, was wir ja schwierig haben, gedanklich zu fassen, diese Herausauferstehung der Toten. Und sie ist auch geknüpft an einen zielausgerichteten Wandel. Und Herr, daraufhin möchte ich mich auch selber mehr ausstrecken und konsequent sein und ja, diese Vorbildfunktion, die du für mich gesetzt hast und die du jedem Einzelnen unter uns auch zugesprochen hast, jeder in seinem Umfeld, dass wir da treuer und konsequenter leben und dass du verherrlicht wirst in uns und durch uns. Das mögest du schenken, auch aus dieser Stunde. Wir danken dir, dass wir mit deinen Kräften rechnen dürfen. Du bist ja in uns und du verwendest dich für uns. Amen. Amen.